Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode begrüße ich Isabel Bernhauser. Isabel ist Ernährungs- und Gesundheitsexpertin sowie Yoga- und Meditationslehrerin und wir unterhalten uns über das spannende Thema Lebensenergie in unserer Nahrung. Was Sonnenlicht für einen Einfluss auf deine Nahrung hat und was hinter dem spannenden Begriff Biophoton steckt, das erfährst du alles heute. Deshalb sage ich herzlich willkommen, Isabel.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Isabel, magst du dich unseren Zuhörern mal ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Isabel, ich lebe derzeit in Österreich, bin hier auch aufgewachsen. Ich bin zurzeit Mitte 30 und was mich schon sehr lange begleitet und beschäftigt, sind meine Leidenschaften zum einen für die ganzheitliche Gesundheit und in dem Zusammenhang auch vor allen Dingen mit der Ernährung, mit der pflanzenbasierten Ernährung und zum zweiten auch das Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein, die Spiritualität, wo ich vor allen Dingen durch den Yoga hingekommen bin. Und ich habe auch Ernährungswissenschaften studiert, habe den Bachelor in Wien gemacht und den Master in Potsdam und habe 2013 das Buch von Rüdiger Dahlke gelesen. Peace Food kennt wahrscheinlich der ein oder andere, der sich auch mit der veganen oder pflanzlichen Ernährung beschäftigt. Und bin dann direkt im Anschluss auch, habe dann angefangen, mich vegan oder pflanzlich zu ernähren. Und bin dann im späteren Verlauf auch noch auf die Rohkosternährung oder die Frischkost aufmerksam geworden und ernähre mich zurzeit überwiegend von Rohkost. Also das ist so ein großer Bereich, die ganzheitliche Gesundheit, aber natürlich jetzt nicht nur die Ernährung, sondern auch sowas wie reines Wasser und die Verbindung zur Natur aufbauen, also die Ganzheitlichkeit, Beziehungen, liebevolle Beziehungen und so weiter, also da setze ich so den Fokus drauf und bin eben auch als Yoga-Meditationslehrerin tätig, was mein Leben, also der Yoga hat mein Leben so stark bereichert und mir so viel mehr Bewusstsein geschenkt. Und dieses Bewusstsein möchte ich jetzt eben auch an die Menschen weitergeben. Und beim Yoga bin ich auf zum einen Vinyasa-Yoga und zum anderen aber auch auf Yin-Yoga und somatisches Yin-Yoga spezialisiert. Also mein Ziel ist es dabei, die Menschen dabei zu begleiten, wieder mehr in ihren Körper hinein zu spüren und hineinzukommen und genauso mit dem Bewusstsein so ein bisschen mehr aus dem Kopf rauszukommen und wieder in den Körper hineinzufühlen und dadurch auch Zugang zu ihrer Intuition zu bekommen.
Ja, spannend. Genau, wie du schon sagst, ne, in den Körper hineinfühlen. Ich erzähle mal kurz, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar interessiere ich mich ja, wie unsere Zuhörer wissen, auch schon sehr lange für Ernährung und habe mich, als ich vegan wurde, habe ich auch sehr viele Podcasts gehört und bin unter anderem auf einen Beitrag gestoßen, wo jemand sagte, dass Nahrung, die wir zu uns nehmen, eine bestimmte Energie hat oder dass es einen Unterschied macht, ob wir zum Beispiel pflanzliche Nahrung zu uns nehmen oder tierische und dass zum Beispiel die Emotionen von Tieren, die Energie von Tieren mit der Nahrung auf uns übergeht. Und dann habe ich mal im Internet recherchiert, dachte, okay, vielleicht finde ich ja dazu mehr und bin da recht schnell auf deine Webseite gekommen, wo ich einen ganz, ganz spannenden Blogartikel von dir gefunden habe. Neben den ganzen leckeren Rezepten, muss man auch dazu sagen. Magst du darüber mal was erzählen?
Ja, das ist ja auch so unser Thema heute, die Lebenskraft von in unserer Nahrung. Mhm. Und das ist eben auch so ein Thema, was ich so ein bisschen in meinem Ernährungswissenschaftsstudium oder das, was ich durch mein Ernährungswissenschaftsstudium gelernt habe, dann so im Nachgang so ein bisschen vermisst habe, weil ich selbst auch durch den Umstieg auf die pflanzliche Ernährung und dann vor allen Dingen auch noch auf die Frischkosternährung, also mit einem hohen Rohkostanteil, gespürt habe, dass das einen Effekt auf unseren Körper hat und dass sich das ganz anders anfühlt, als wenn ich mich mit Fleisch ernähre oder mit anderen tierischen Produkten. Mhm. Und Habe dann eben selbst auch angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin, wie ich auch schon gesagt habe, ne, auf die Rohkosternährung gekommen, habe mich damit beschäftigt. Unter anderem habe ich das Buch von Dr. Doug Graham gelesen, die 80-10-10 Diet. Vielleicht kennt das der ein oder andere auch. Oder auch das Buch von Rüdiger Dahlke, die Lebensenergie in unserer Nahrung. Ich meine, das heißt so, ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall auch ein Buch dazu geschrieben. Mhm. Und als ich dann auch auf die vegane Ernährung, auf die Rohkosternährung so mehr und mehr umgestiegen bin, habe ich dann selbst auch gespürt, dass ich mich mehr zur Natur hingezogen fühle, dass ich viel mehr draußen sein möchte, dass ich die Sonne auch so richtig aufsauge und dass sie so einen bedeutenden Teil auch in meinem Leben einnimmt und habe ein ganz anderes Lebensgefühl in meinem Körper auch ja wahrnehmen dürfen. Und da habe ich dann selbst auch so angefangen zu hinterfragen, ne, ist das, was wir so von der Wissenschaft gelehrt bekommen, ist das alles oder ist das wirklich der essentielle oder der wesentliche, der primäre Bestandteil an Information oder an Wahrheit, der dahinter steckt, oder gibt es da vielleicht noch mehr?
Ja, spannend. Ja, genau, weil wie du schon sagst, gerade du hast ja sogar Ernährungswissenschaften studiert. Ich habe bei Ecodemy den veganen Ernährungsberater gemacht, aber gerade in den Studien an den Universitäten werden ja in der Regel diese, sage ich mal, allgemeingültigen Standardinhalte vermittelt, ne? Das heißt, auf solche Themen wie wir gerade schon kurz angeschnitten haben, Lebensenergie in der Nahrung, da kommt man ja in der Regel nur durch Eigenrecherche drauf, ne? Also so dieses über den Tellerrand hinausschauen. Und ich kann das nur bestätigen, was du auch gesagt hast, als ich vor 4 Jahren gewechselt habe auf eine vegane Ernährung, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich habe deutlich mehr Energie. Und ich dachte mir, das kann eigentlich nicht nur damit zusammenhängen, dass der Körper quasi nicht mehr so viel Energie für die Verdauungsprozesse benötigt, weil für Fleisch, ne, brauchen wir ja deutlich mehr Energie, um Fleisch zu verdauen. Es ist viel, viel länger in unserem Körper als pflanzliche Nahrung, sondern da muss bestimmt noch viel mehr dahinter stecken.
Ja, definitiv. Und ich habe auch nie wirklich die Inhalte vom Studium jetzt so hinterfragt oder auch kritisiert, weil grundsätzlich ist da jetzt auch nichts Falsches dran, aber sie ist halt in meiner Meinung nach nicht vollständig oder nicht ganzheitlich auch betrachtet, weil die Inhalte, die jetzt im Ernährungsstudium, in den Ernährungswissenschaften vermittelt werden, die basieren hauptsächlich auf biochemischen Prozessen, also die Biochemie der Nahrung und die Biochemie des Menschen. Das heißt, man beschäftigt sich mit dem Energiegehalt der Nahrung, sprich mit den Kilokalorien, mit den Makronährstoffen, mit den Mikronährstoffen, insbesondere die Vitamine, die Mineralstoffe und dann auch noch ergänzend die Ballaststoffe, die sekundären Pflanzenstoffe oder auch was es für Krankheiten gibt, die mit der Ernährung in Verbindung stehen und so weiter. Aber ein wesentlicher Bestandteil, wie du auch schon gesagt hast, darauf kommt man dann nur durch Eigenrecherche, ist eigentlich auch der biophysikalische Aspekt der Nahrung. Also wenn wir dann im Bereich von Frequenzen und Schwingungen sprechen, ne? Und unser Körper ist ja jetzt auch nicht nur ein biochemisches Konstrukt, sondern wir sind ja auch in diesen Frequenzen, in diesem Frequenzbereich eingebettet. Ne? Und ja, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen.
Genau, ich habe in deinem ganz tollen Blogbeitrag gelesen, dass du gerade Sonnenlicht als besonders wichtige Quelle von Energie beschreibst in Bezug auf pflanzliche Nahrung. Was steckt da dahinter? Da ist auch unter anderem das Stichwort Biophotonen gefallen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, ganz viele Zuhörer da draußen, die fragen sich jetzt, Biophotonen, was ist das eigentlich?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich existiert kein Leben ohne Licht. Und unser Leben und das Leben von allen lebendigen Wesen, also seien es irgendwie Pflanzen oder Menschen oder Tieren, ist durch elektromagnetische Frequenzfelder entstanden. Und ein wesentlicher Bestandteil von diesem Frequenzfeld ist die Sonne, ne? Also wir benötigen alle Licht, um zu überleben oder überhaupt um leben zu können und dann natürlich auch um gesund sein zu können. Und die Energie, die wir zum Leben benötigen, ist es nicht nur in Form von chemischer Energie, also Kohlenhydrate, Fette aus der Nahrung, die uns Kilokalorien oder Kilojoule liefern, sondern eben auch auf physikalischer Ebene durch die Sonneneinstrahlung. Und die Sonne ist da unsere primäre Quelle für diese Lichtenergie oder für diese Biophotonen. Biophotonen sind nichts anderes als Lichtquanten, die von lebenden Zellen gespeichert bzw. ausgesendet werden. Das heißt, sowohl von den menschlichen Zellen, also von unserem Körper, als von Pflanzen, als auch von Tieren, alles, was sozusagen lebend oder lebendig ist. Mhm. Und Biophotonen sind Licht, also eine Lichtenergie oder ein gebündeltes Licht, die eine bestimmte Frequenz, auf einer bestimmten Frequenz schwebt und dadurch auch entsprechend eine bestimmte Information weiterleitet. Und in dem Zusammenhang wird auch der Begriff Ordnung genannt. Denn wenn unsere Zellen dieses Licht von der Sonne oder auch von der pflanzlichen Nahrung dann über einen Zwischenschritt zu sich nehmen, dann gelangt diese Frequenz auch in unsere Zellen. Und dieses sorgt in unseren Zellen für Ordnung. Und dadurch dann eben entsprechend für Gesundheit. Weil wenn Ordnung herrscht, dann wird das mit Gesundheit in Verbindung gebracht. Und wenn Chaos in den Zellen herrscht, also wenn die Zellkommunikation nicht ordnungsgemäß verlaufen kann, dann wird das auch mit Krankheit oder mit dass der Organismus nicht mehr optimal funktioniert, in Verbindung gebracht.
Oh, spannend. Seit wann ist das Thema Biophotonen bekannt oder wer ist da drauf gekommen, dass es so etwas gibt?
Das ist seit in etwa den 70er Jahren bekannt. Mhm.
Frage wäre auch noch, falls du das beantworten kannst, kann man das messen? Ist das irgendwie messbar durch eine Messmethode? Kann man das sichtbar machen?
Also die Biophotonen, die sind durch den deutschen Biophysiker Fritz Albert Popp in den 70er Jahren bekannt geworden. Aber auch unter anderem der Quantenphysiker Erwin Schrödinger hat sich experimentell damit beschäftigt, also mit den Biophotonen. Und ein Kollege von dem Dr. Popp oder Professor Popp war auch der Dr. Niegli. Und in dem Bereich kann ich auch zum Beispiel den Burkhard Heim nennen. Das war auch ein Bewusstseinsforscher, der hat sich auch mit den Biophotonen beschäftigt. Mhm. Und auf jeden Fall haben diese Biophysiker die Messung der Lichtstrahlung in verschiedenen Lebensmitteln, also insbesondere der Professor Popp hat die Lichtstrahlung in Lebensmitteln analysiert. Wie er das genau durchgeführt hat oder mit welcher Messmethode, das kann ich jetzt nicht sagen. So tief bin ich da nicht in die Materie eingestiegen. Aber er hat damals schon behauptet, dass man Lebensmittel so natürlich wie möglich aufnehmen soll, um einen möglichst größten Anteil an Lichtenergie auch nutzen zu können, weil wir, wie gesagt, auch über die pflanzliche Ernährung oder die pflanzliche Nahrung, weil das ja auch lebende Systeme sind, die Pflanzen, dann auch diese Biophotonen, also dieses Licht, auch aufnehmen können. Und der Professor Popp, das finde ich auch ganz interessant, hat uns Lebewesen auch als Lichtsäuger bezeichnet. Also das ist quasi Licht unsere primäre Nahrung ist und die Lebensmittel eigentlich eher sekundär, also dass wir uns hauptsächlich über diese Frequenz von Licht ernähren und dass das einen wesentlichen Beitrag oder einen viel größeren Anteil an Energie liefert als die Nahrungsenergie, jetzt die biochemische Nahrungsenergie.
Ja, sehr spannend. Würde vielleicht auch erklären, also ich weiß nicht, ob es unseren Zuhörern auch so geht, aber ich empfinde das zum Beispiel im Sommer immer so, wenn ich viel draußen bin an der Sonne, ist mein Hungergefühl deutlich niedriger und kommt dann in der Regel erst so raus, wenn dann die Sonne langsam weg ist. Könnte vielleicht auch ein Zusammenhang bestehen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das kann ich auch so wahrnehmen und nicht nur in mir, ich habe mich da ja auch schon viel mit beschäftigt und habe auch Freunde, die sich auch sehr viel mit Rohkost beschäftigen, mit der pflanzlichen Ernährung und das ist dann eben nicht nur eine Erfahrung, die ich selbst mache, sondern die auch schon ich schon von vielen anderen gehört habe und die jetzt auch natürlich inklusive. Und das Sonnenlicht, das ist ja so eine unglaublich krasse Energiequelle für uns, und hat auch sehr viele Wirkungen auf unseren Körper. Also das Bekannteste ist wahrscheinlich aus der Wissenschaft die Vitamin-D-Synthese, ne, die durch die UVB-Strahlung der Sonne in unserem Körper dann in der Haut gebildet wird. Also das Vitamin D, das ja eigentlich eher als Hormon bezeichnet wird. Und es ist ja auch für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich, also auch im Bereich Bildung von Serotonin zum Beispiel. Und Melatonin wird ja gebildet, wenn weniger Sonnenstrahlung da ist, aber wird auch reguliert durch die Sonnenstrahlung oder auch Glückshormone, Dopamin und so weiter. Und das merken wahrscheinlich auch die meisten, wenn die Sonne durch die Wolken durchstrahlt oder auch mal, ne, vollständig am Himmel steht, dann wirkt sich das positiv aufs Gemüt aus.
Ja, absolut. Das heißt, kann man sagen, je mehr ein Lebensmittel oder vielleicht gucken wir auch gleich nochmal, ob es da Unterschiede gibt zwischen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Also kann man zum Beispiel sagen, je stärker eine Pflanze zum Beispiel der Sonne ausgesetzt ist, also sagen wir eine Pflanze, die viel Sonne genießt, hat deutlich mehr, einen deutlich höheren Biophotonengehalt als Pflanzen, die ja quasi weniger der Sonne ausgesetzt sind oder vielleicht sogar tierische Lebensmittel?
Ja, also auf Basis dieser Erkenntnisse von Professor Popp und was die Erfahrungen, die wir ja auch gemacht haben durch die Sonne, könnte man das im Prinzip so zusammenfassen, weil die lebendigen Systeme und in dem Fall die Pflanzen, gerade auch wenn sie der Sonne direkt ausgeliefert sind, also zum Beispiel die Früchte, die auf den Bäumen wachsen, oder eben Tomaten oder Gurken oder wie auch immer, dass sie durch eine längere Einstrahlung oder Aussetzung auch Exposition der Sonne gegenüber dann auch die Biophotonen aufnehmen, speichern und das entsprechend auch ausstrahlen und der Gehalt dann auch höher ist, ja.
Und haben Fisch und Fleisch oder tierische Produkte auch einen Biophotonengehalt?
Also Biophotonen sind ja grundsätzlich in lebenden Systemen vorhanden. Das heißt, wenn sie am Leben sind, enthalten sie selbstverständlich auch einen Biophotonenanteil. Aber der nimmt drastisch ab, wenn der Organismus dann eben krank wird, beziehungsweise dann auch, wenn er dem Tod nahe ist oder stirbt. Also damit nimmt dann exponentiell auch der Anteil an Lebensenergie oder Lichtenergie, wie man sagen kann, dann auch ab.
Ja, okay. Das heißt, wenn ich Wert lege auf einen großen Biophotonengehalt, dann sollte ich mein Augenmerk eher auf pflanzliche Nahrung legen, richtig?
Ja, also auf wesentliche Aspekte oder Faktoren, die auf einen hohen Biophotonanteil Einfluss nehmen, sind frische, vollwertige, ursprüngliche, unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel. Also das sind so wesentlich. Und natürlich kommt es dann unter anderem auch auf die Bodenqualität an. Ne? Also reichhaltige, mineralstoffreiche Böden fördern auch das Wachstum von nährstoffreichen Pflanzen und oder auch die Anbaumethode, ne? Also wenn es biologisch angebaut ist und keine synthetischen Düngemittel oder Pestizide verwendet werden, ne? Dann führt das auch ganzheitlich jetzt nicht nur speziell auf die Biophotonen bezogen, sondern natürlich auch, ne, den Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen, an Nährstoffen, Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen und so weiter.
Ja. Okay, das heißt, dann verstehe ich natürlich auch deinen Ansatz, dass es ja auch Sinn macht, die Früchte, zum Beispiel die Tomaten, nicht unbedingt zu kochen, weil dadurch dann der Biophotonengehalt im Zweifel sinkt, ne? Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, so würde ich das dann auch schlussfolgern auf Basis von diesen Erkenntnissen. Ich bin selbst auch kein Biophysiker, also ich bin da jetzt auch nicht ganz tief in der Materie drin, deswegen möchte ich da auch so ein bisschen Disclaimer geben, dass ich das auch alles nicht so, dass ich da keine Expertin drin bin, aber auf Basis dessen, was ich mir so angeeignet habe an Wissen und womit ich mich beschäftigt habe und dann natürlich in Kombination auch mit meinen eigenen Erfahrungen, würde ich das dann auch so sagen.
Also könnten wir im Prinzip unseren Zuhörern, die sich mischköstlich ernähren oder nach wie vor sagen, sie möchten auf Fleisch und Fisch nicht verzichten, auf jeden Fall empfehlen, dann vielleicht das Ganze auch mit einem Rohkostsalat zu kombinieren, oder? Damit man da zumindest einen gewissen, ja, kann man sagen, Ausgleich schaffen kann oder zumindest dort dann noch eine gewisse, ja, ein gewisses Maß an Biophotonen dem Körper zuführen kann.
Ja, also ich würde auch niemals irgendwie jemanden etwas vorschreiben wollen, wie er sich ernähren soll oder so. Und ich möchte auch überhaupt nicht in die Bewertung gehen, weil jeder Mensch auch in gewisser Weise sehr individuell ist und seine eigenen Bedürfnisse hat. Und deswegen liegt auch, wie ich zu Beginn gesagt habe, der Fokus meiner Arbeit eher so darauf, die Menschen wieder mehr in ihre Intuition, in ihren Körper zurück zu begleiten, dass sie dann selbst für sich herausspüren können, was mit ihnen in Resonanz geht und das natürlich auch im Bereich der Ernährung, was für sie auch passend ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass sich jeder Mensch jetzt von heute auf morgen nur von Früchten oder nur von reiner Rohkost ernähren soll, sondern das immer auch individuell anpassen darf an die aktuelle Lebenssituation, an den Gesundheitsstatus, an die individuellen Bedürfnisse und die intuitiven Bedürfnisse, die man in dem Moment hat. Und deswegen geht es auch gar nicht darum, sich nur von biophotonreicher Nahrung zu ernähren, weil wie gesagt, also die Ernährung, da spielen ja auch noch viele andere Aspekte eine Rolle, also ja, Nährstoffgehalt und ähnliches. Und dann entsprechend auch die individuellen Bedürfnisse der Person. Und wie du auch sagst, also man kann da auf jeden Fall auch den Biophotonenanteil in der Ernährung erhöhen, wenn man auch Mischköstler ist, dass man auch ab und zu oder regelmäßig dann auch unverarbeitete, vollwertige pflanzliche Lebensmittel zuführt, insbesondere Obst und Gemüse und Grünzeug, also zum Beispiel in einem Blattgrün ist ja auch ganz viel Licht gespeichert. Und das da entsprechend auch genau anpasst. Und was natürlich ideal wäre oder ist, sind eigens angebaute Lebensmittel. Also wenn man da irgendwie so ein bisschen entweder ein Stück im Garten hat, ein Beet oder auch am Balkon sich da was anpflanzen kann. Oder auch was ganz, ganz easy ist, sind Sprossen zu ziehen. Das ist ja auch irgendwo eine, ja, wird auch häufig so als lebendige Nahrung bezeichnet, weil sie auch sehr, sehr reich an, ja, an Nährstoffen und an Frische mit sich bringen und roh sind und sehr einfach und auch sehr günstig sind, also sehr preiswert. Und man dadurch dann auch einen entsprechend hohen Anteil an diesen wertgebenden Inhaltsstoffen hat.
Ja, spannend. Ja, das sehe ich in letzter Zeit sehr häufig, dass das immer beliebter wird, sich zu Hause Sprossen vorzuziehen.
Ja, ich mache das selbst auch täglich und merkte auf jeden Fall auch, wie sich meine Nährstoffspeicher auffüllen. Und ich entsafte die teilweise auch, die Sprossen in meinem Gemüsesaft oder verzehre die einfach mit dem Salat dazu. Eine angenehm, also geschmacklich auch und haptisch sehr angenehme Ergänzung zum frischen Salat. Und natürlich nimmt man da dann auch sehr, sehr viele wertgebende Nährstoffe und Inhaltsstoffe auch auf.
Oh ja, spannend. Was würdest du da zum Einstieg empfehlen, welche Sprossen man da verwenden sollte, die auch, wie du schon sagst, sehr lecker sind, sehr, sehr gut schmecken?
Ja, also sehr gut sind zum Beispiel Alfalfa-Sprossen oder Brokkolisprossen oder man kann natürlich auch Linsen und Mungbohnen. Mungbohnen sind auch generell leicht verdaulich. Und genau, das wären so Radieschensprossen, also ja.
Ja, spannend. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, macht das eigentlich einen Unterschied, ob ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frucht habe, ob ich die mit natürlicher Sonne bestrahle oder ob die zum Beispiel im Gewächshaus unter künstlichen Voraussetzungen wächst? Macht das einen Unterschied auf den Biophotonengehalt?
Also die Lichtquelle hat auf jeden Fall einen Einfluss auf den Biophotonengehalt von Pflanzen. Und die Pflanzen, die unter natürlichem Sonnenlicht wachsen, die haben in der Regel, oder davon ist auszugehen, dass sie einen höheren Gehalt an Biophotonen haben als als die Pflanzen, die unter künstlichem Licht in Gewächshäusern wachsen. Also da kommt es in erster Linie auch auf das Lichtspektrum an. Das hat einen direkten Einfluss dann auf die Photosynthese und auf alle anderen biochemischen Prozesse in der Pflanze. Und die Sonne, das natürliche Sonnenlicht, das liefert ein vollständiges Spektrum an Lichtquellen, oder Lichtwellenlängen, die für die optimale Entwicklung notwendig sind. Und bei der Lichtquelle, die dann verwendet wird im Gewächshaus, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, welche da verwendet wird. Also es kommt dann drauf an, welches Spektrum das liefert. Aber selbst auch wenn es das komplette Spektrum abdeckt, bin ich der Meinung oder der Überzeugung, und ich nehme an, dass die Sonne nicht eins zu eins nachgeahmt werden kann, also mit keiner künstlichen Lichtquelle. Ne? Also da sind mit Sicherheit auch noch andere Aspekte mit dabei, die zu berücksichtigen wäre. Und ich denke auch immer, oder ich kann da vielleicht so eine Analogie darstellen, zum Beispiel im Vergleich von Muttermilch und Säuglingsnahrung. Ne? Also die Muttermilch ist ja auch so die optimale Nahrung für den Säugling. Die enthält ja nicht nur Nährstoffe wie Mikro- und Makronährstoffe, sondern auch noch Prä- und Probiotika und Immunstoffe und Hormone und eben Substanzen, die den Säugling auf unterschiedlichen Ebenen gut tun und die Gesundheit dann unterstützen. Und die Säuglingsnahrung aus dem Handel, die wird zwar auch der Muttermilch nachgeahmt, aber kann da jetzt auch nicht 100% dran reichen. Also da, die ist nährstofftechnisch dann sozusagen daran angepasst. Aber die ganzen weiteren wertvollen Stoffe, die in der Muttermilch enthalten sind, die sind dann da nicht enthalten. Und so kann ich mir das auch mit dem Sonnenlicht vorstellen und mit künstlichen Lichtquellen.
Ja, das ist ein schöner Vergleich, ja. Dem stimme ich absolut zu. Ja, genau. In deinem Blogartikel habe ich auch noch weitere tolle Informationen gefunden. Und zwar gehst du da auch darauf ein, welchen Einfluss unsere Ernährung auf unser, ja, sagen wir, Bewusstsein und unsere spirituelle Weiterentwicklung hat. Und ich muss tatsächlich feststellen, nachdem wir uns ja jetzt auch schon unterhalten haben, dass du hattest in deinem Blogartikel auch geschrieben, ganz, ganz viele Yoga-Lehrer sind Vegetarier oder Veganer. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie es meinen Zuhörern geht, aber ich kenne tatsächlich persönlich nur Yoga-Lehrer, die immer so eine positive und friedvolle Ausstrahlung haben. Und ich bilde mir ein, das kann kein Zufall sein, oder?
Ja, also ich denke, jeder, der sich dem Yoga widmet, der wird früher oder später auch eine ganzheitliche Perspektive aufs Leben bekommen und seine Ernährung dann auch in gewisser Weise umstellen. Und und man merkt dann natürlich, ne, dass all diese Aspekte, die man da in Angriff nimmt oder die man da so ein bisschen verändert, zu einem den Geist auch verändern und das Bewusstsein auch in gewisser Weise verändern. Ne? Und ich bin der Überzeugung, dass die Ernährung, wie auch viele weitere Aspekte in unserem Leben, einen direkten Einfluss auf unser Bewusstsein haben und dadurch natürlich im Zusammenhang auch auf unsere spirituelle Entwicklung. Und nicht nur auf die körperliche Gesundheit, ne, denn wir sind ja, wie wir alle wissen, wir stehen ja nicht nur aus Fleisch und Blut, also sind jetzt nicht nur diese menschliche Hülle, sondern dieser Körper wird ja von unserer Energie sozusagen bewohnt, also von unserem Geist und von unserer Seele, von unserem Bewusstsein. Und deswegen ist für mich eigentlich, liegt es auf der Hand, dass Gesundheit und damit im Zusammenhang mit der Ernährung und Spiritualität Hand in Hand gehen. Also dass das einfach nicht getrennt voneinander betrachtet werden kann. Und das ist einfach auch so eins zu eins meine Erfahrung.
Und würdest du auch sagen, also ich habe bei mir festgestellt, dass ich mich, seit ich mich vegan ernähre, dass ich, also ich war, glaube ich, grundsätzlich schon immer ein recht positiv eingestellter Mensch. Aber also ich für mich habe da auch so mehr Frieden gefunden. Ich bin weniger, vielleicht gereizt oder weniger stressanfällig und bilde mir auch ein, dass das auch definitiv im Zusammenhang mit meiner Ernährung steht.
Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht und auch Bekannte von mir und auch Menschen, die ich auf Erfahrungswerte, auf die ich im Internet auch gestoßen bin. Und ich bin der Meinung, dass das mit den zahlreichen Vorteilen, die eine pflanzliche oder pflanzenbasierte, unverarbeitete Ernährung mit sich bringt, in Zusammenhang steht. Also zum einen auf körperlicher Ebene die wertvollen Inhaltsstoffe, die ich ja auch schon benannt habe, hohe Nährstoffdichte und so weiter, dass das vor allen Dingen auch unverarbeitete Lebensmittel, die noch reich an Wasser sind, die zum Beispiel auch die Hydrierung unseres Körpers unterstützen, ne? Und in dem Zusammenhang auch die Entgiftung des Körpers und die Verdauung. Also pflanzliche Lebensmittel sind auch in der Regel leichter verdaulich als tierische Produkte und dadurch natürlich auch unsere allgemeine Gesundheit fördert. Und nicht nur die körperliche, sondern gleichzeitig auch die geistige Gesundheit. Und in Zusammenhang auch mit der Spiritualität wird ja häufig auch die Zirbeldrüse benannt. Ich weiß nicht, ob das dir auch ein Begriff ist oder bekannt ist. Die Zirbeldrüse so als unser spirituelles Organ, die sitzt ja im Kopf auf der Höhe unseres dritten Auges. Und die Zirbeldrüse, die produziert zum Beispiel die Hormone für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, was ja auch wieder mit der Sonneneinstrahlung einhergeht, ne? Also da ist auch wieder die Beziehung oder die Verbindung zum Licht und zu den Biophotonen da. Und wenn unser Organismus dann auch gesund ist, wenn wir eine gesundheitsfördernde Ernährung zu uns nehmen, dann führt es natürlich auch dazu, dass die Zirbeldrüse auch ordnungsgemäß funktionieren kann, und die unterstützt es nicht nur unsere physiologischen Funktionen, sondern womöglich, also das ist auch nicht 100% sicher, aber wird häufig auch erwähnt, auch unser Bewusstsein steuert, weil sie auch eine Substanz herstellen kann, das DMT, das zu bewusstseinserweiternden Erfahrungen führen kann.
Oh, spannend.
Das finde ich auch sehr spannend in dem Zusammenhang.
Ja.
Ja, und wie du auch gesagt hast, worauf ich auch noch kurz eingehen kann, ist der Yoga. Denn im Yoga wird auch eine vegetarische oder pflanzenbasierte Ernährung grundsätzlich auch empfohlen. Das ist auch wird in den Yoga Sutras auch erwähnt, also in den Schriften des Yogas, unter dem Leitsatz Ahimsa. Das bedeutet so viel wie Gewaltlosigkeit. Und eine pflanzliche oder pflanzenbasierte Ernährung soll auch dahingehend die Asana-Praxis unterstützen, die Meditationspraxis vor allen Dingen auch, also die ganzheitliche Yoga-Praxis. Und die wird auch als sattwisch bezeichnet. Also Yogis ernähren sich sozusagen sattwisch, das heißt rein und zu einem friedvollen und ruhigen Geist führend, wenn man das so übersetzen möchte. Und da sind eben entsprechend die unverarbeiteten pflanzlichen ursprünglichen Nahrungsmittel und vor allen Dingen auch Früchte reich an Prana. Also Prana steht im Yoga für die Lebensenergie oder in der Yoga-Philosophie. Und das unterstützt dann auch nochmal die biophysikalische Forschung mit den Biophotonen, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja, ich fand auch diesen einen Satz oder was du geschrieben hattest in deinem Blogartikel, dass was wir quasi zu uns nehmen, ne, wir denken immer, ja, okay, wir nehmen Nahrung zu uns, die durchläuft unseren Magen, unseren Darm und das war's, aber dass diese Nahrung auch mehr oder weniger eins wird mit unseren Zellen, ne? Diesen Satz fand ich so schön und auch so, ja, so einleuchtend, dass man sich da halt auch auf jeden Fall Gedanken machen sollte, was man an Nahrung zu sich nimmt, welche Qualität auch, ne?
Ja, und was ich da auch noch ergänzen kann, ist, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir zu uns nehmen, sondern natürlich auch, wie wir es zu uns nehmen. Weil alles hat einen Einfluss auf unsere Ernährung, selbst auch, welche Gedanken wir über die Ernährung haben oder in welchem Emotionszustand wir sind, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, ne? Und ich habe mir das habe ich auch irgendwann angefangen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann, aber auf jeden Fall war ich da schon auf der pflanzlichen Ernährung, dass ich angefangen habe, vor jeder Mahlzeit mein Essen zu segnen. Also dass ich da auch immer die Hände drüber halte und auch in Dankbarkeit dem Essen nochmal so gegenübertrete oder auch schon bei der Zubereitung von dem Essen. Und weil selbst auch unsere Energie dann auch was mit der Nahrung auch macht, ne? Und da gibt's auch dieses berühmte Experiment. Vielleicht kennst du denn auch den japanischen Forscher Masaru Emoto, der Wasser untersucht hat und dann festgestellt hat, dass dass die Energie, die wir in Form von Gedanken, Worte oder auch Musik zum Beispiel, die Struktur von Wasser verändern. Mhm. Und dass insbesondere positive Gedanken, also liebevolle Worte oder Worte oder Gedanken oder auch schöne Musik, die auch als angenehm bezeichnet wird, dass die Struktur von, dass sie zu wunderschönen Wasserkristallen führen, also diese molekulare Struktur dann positiv verändert und negative Gedanken oder Einflüsse dann wiederum zu sehr viel Chaos in der Wasserstruktur dann führen.
Ja, stimmt. Das war ein sehr, sehr spannendes Experiment, ne? Ich meine, mich zu erinnern, das war so, dass man verschiedene Gläser oder Karaffen mit Wasser aufgestellt hat und der jeweiligen Karaffe entweder positive Worte gesagt hat oder negative Worte, ne? Und ich meine dann, dass die Karaffe, die quasi immer nur negative Energie bekommen hat, dass das Wasser dann auch irgendwann angefangen hat zu nicht mehr gut zu riechen und auch nicht mehr gut aussah, während das andere Wasser, was ja im Prinzip genauso alt war, aber immer positive Informationen bekommen hat, das war noch klar und frisch, oder? Habe ich das richtig wiedergebracht? So?
Ja. Ja, also das Wesentliche an dem Experiment war, dass er herausgefunden hat, dass Wasser quasi so eine Gedächtnisfunktion hat und Informationen speichert und die auch aufnimmt. Ne? Und und dann kommt es eben darauf an, welche Information wird weitergegeben. Ne? Also wird jetzt Liebe und werden liebevolle Worte weitergegeben oder werden Hassinformationen oder eine negativ oder niedrig schwingende Information da weitergegeben. Und ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, wie das Experiment gelaufen ist, aber ich bilde mir ein, dass es dann zu den Wasserkristallen geführt hat. Das heißt, das Wasser wurde dann eingefroren. Und dann hat die Wasserstruktur oder diese Kristallstruktur entweder eine wunderschöne Struktur angenommen oder eine chaotische und nicht so schöne Struktur.
Ja, spannend. Ja, genau. Und die Zuhörer wissen gar nicht, wir hatten uns im Vorfeld auch schon ein bisschen über Wasser ausgetauscht. Da hast du mir auch was ganz, ganz Spannendes erzählt. Magst du unsere Zuhörer da mal ganz kurz dran teilhaben lassen?
Ja, sehr gerne. Also wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, beschäftige ich mich jetzt nicht nur mit Ernährung, sondern mit ganzheitlicher Gesundheit. Und da ist ja Wasser auch ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Ne? Also unser Körper besteht ja zu etwa 70% aus Wasser. Und deswegen ist es ja auch wesentlich oder ist es auch wichtig, auf die Wasserquelle zu achten, die wir in Form von Trinkwasser zu uns nehmen. Mhm. Und ich habe mich selbst lange Zeit nicht wirklich damit beschäftigt, obwohl ich eigentlich so im Hinterkopf immer wusste, eigentlich möchte ich da was dran machen und nicht nur das Leitungswasser oder einfach ein gefiltertes Wasser so trinken und bin dann über eine sehr, sehr gute Freundin und im Moment auch Business-Kollegin, die liebe Amelie, auf das sogenannte Kangenwasser gestoßen. Mhm. Und vielleicht kennt das der ein oder andere schon. Kangenwasser ist ionisiertes Wasser. Es wird auch häufig als lebendiges Wasser bezeichnet. Es wird sozusagen elektrisch aufgeladen. Also da hat man so eine Kangenmaschine, die man in der Küche stehen hat und die ist an das, zum einen an den Strom angeschlossen und zum anderen an das Trinkwasser, also das Leitungswasser. Und dieses Wasser wird durch die Kangenmaschine geführt und unterläuft dann dem Prozess der sogenannten Elektrolyse. Das heißt, das Wasser, die Moleküle werden aufgespalten und werden in alkalische und saure Bestandteile gespalten. Aber das ist jetzt nicht der wesentliche Aspekt, dass es ein alkalisches oder leicht alkalisches Wasser ist, sondern in diesem Kangenwasser wird molekularer Wasserstoff gebildet, also ein H+. Und das ist das stärkste antioxidative Molekül, das wir in der Natur kennen. Und gleichzeitig, wie ich gesagt habe, wird die Struktur ja aufgebrochen und dann haben wir nur noch sehr kleine Wassercluster, die letztlich im Kangenwasser enthalten sind. Und diese kleine Struktur sorgt dafür, dass das Wasser bis in unsere Zellen und bis in die kleinsten Zellorganellen dann noch eindringen können und den Organismus dann oder unsere Zellen dann auch entsprechend gut hydrieren können und gleichzeitig auch die Entgiftung unterstützen. Und beim Trinkwasser ist es ja so, dass der Kluster, die Wasserkluster, also diese Moleküle, die quasi so zusammen in einem Cluster zusammengefasst sind, relativ groß sind und die dann nicht bis in unsere kleinsten Zellorganellen kommen und dadurch auch nicht entsprechend diese Hydrierung und Entgiftung durchführen können und unterstützen können. Und das Kangenwasser, das ist da der einzig medizinisch zertifizierte Wasserionisierer, der weltweit auf dem Markt ist und wird von der japanischen Firma Inagic produziert.
Oh, genau, spannend.
Also der wurde zuerst auch nur in Krankenhäusern, also für medizinische Einsätze quasi eingesetzt oder für medizinische Fälle eingesetzt und hat sich dann nach und nach mehr verbreitet und ist jetzt auch weltweit auf dem Markt. Und ich habe das Krankenwasser oder trinke das Krankenwasser jetzt seit anderthalb Jahren und habe da auch auf jeden Fall nochmal eine positive Wirkung auf meine Gesundheit und auch auf mein Bewusstsein erfahren dürfen. Und ja, zum Krankenwasser haben übrigens die liebe Amelie und ich auch einen Instagram-Kanal, den können wir gerne auch noch in den Shownotes dann verlinken. Mhm. Und wir haben auch selbst einen Podcast und da haben wir auch schon einige Folgen zu dem Krankenwasser aufgenommen. Da haben wir auch ganz, ganz viele Informationen mit reingepackt. Also falls das irgendjemanden von den Zuhörern jetzt hier interessieren sollte, dann könnt ihr da auch gerne bei unserem Podcast vorbeischauen.
Oh ja, spannend. Wie heißt euer Podcast?
Flow Frequency mit Amisa. Und Amisa ist so eine Kombination aus unseren Vornamen, also Amelie und Isabel.
Oh, ja, schön. Also da werde ich persönlich auf jeden Fall reinhören. Ich hatte dir im Vorfeld schon verraten, dass ich mich auch gerade ganz viel mit dem Thema Wasser beschäftige und hier bei mir zu Hause auch auf jeden Fall etwas ändern möchte. Und von daher finde ich das sehr, sehr, sehr spannend. Und natürlich auch einleuchtend, ne? Also wer vielleicht noch sich so ein bisschen an den Chemieunterricht erinnert, Osmose zum Beispiel und so weiter, ne? Dem ist natürlich dann auch klar, dass wenn die Moleküle zu groß sind, dass die dann, ja, dass dann der Türsteher sagt, nein, du kommst hier nicht rein.
Ja, genau. Und dieser Türsteher ist in unseren Zellen, das sind diese Aquaporine, also das sind diese Wasserkanäle, wodurch das Wasser eben durchfließt. Und da können so große Cluster passen dann da nicht durch.
Ja, toll. Sehr schön. Ja, liebe Isabel, ansonsten, wenn man zum Beispiel vielleicht auch gerne mal bei dir einen Yogakurs besuchen möchte, wie kann man dich finden, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Ist das überhaupt möglich oder gibst du nur Live-Kurse?
Ja, sehr gerne. Also ich habe vor 2 Monaten mit Online-Yoga-Kursen begonnen und gebe da regelmäßig Live-Kurse, an denen jeder Interessierte sehr, sehr gerne teilnehmen kann. Wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, basieren meine Yoga-Kurse auf Vinyasa in Kombination mit Yin-Yoga. Und das Kernelement von meiner Yoga-Praxis ist so dieses somatische Element, wo es eben vor allen Dingen darum geht, das Bewusstsein in den Körper hineinzubringen und die Yoga-Erfahrung, die Bewegungen und einfach auch so die ganzen Erfahrungen, die man in dem Moment macht, mit dem Körper durch die innere Erfahrung wahrzunehmen. Und sich dadurch vermehrt wieder mit seinem Körper zu verbinden und auch mit seiner Intuition, weil die Intuition spricht ja zu uns über den Körper in erster Linie. Mhm. Und erreichen kann man mich am besten über Instagram. Da habe ich einen Kanal, der auch nach meinem kompletten Namen benannt ist, Isabel Bernhauser. Aber man kann natürlich auch bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Da ist dann auch noch E-Mail-Adresse mit dabei. Also per E-Mail kann man mich kontaktieren. Ich plane dieses Jahr auch noch eine neue Website mit all meinen Angeboten aufzubauen. Und auch über den Podcast, den ich gerade erwähnt habe. Da stehen auch nochmal meine Kontaktdaten mit drin. E-Mail-Adresse und Instagram-Kanal kann man mich auch erreichen. Das sind so die wesentlichen Aspekte. Und neben dem Yoga biete ich auch noch Meditationskurse in 1:1 Format an. Und wenn da jemand Interesse hat und die Verbindung mit seinem Körper und mit seiner Intuition verstärken möchte oder wieder aufbauen möchte, dann ist er bei mir an der richtigen Adresse.
Ja, sehr schön. Und du hast mir im Vorfeld auch schon verraten, dass du dich seit längerer Zeit mit dem Thema Entsaften beschäftigst und unseren Zuhörern da auch noch einen Rabattcode mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Also 2021 hat so meine Juicing Journey angefangen. Da habe ich angefangen, Säfte zu trinken. Und das hat einfach auch so einen großen Unterschied in meinem Wohlbefinden gemacht. Also ich habe mich sofort in die Säfte verliebt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, mein Körper geht so stark in Resonanz mit diesen unglaublich hydrierenden, nährstoffreichen Getränken. Und habe seit Anfang dieses Jahres einen Nama-Juicer. Also das ist so ein sehr hochwertiger Entsafter, der aus den USA kommt, also die Firma Nama. Das ist auch eine ganz sympathische und liebevolle Firma, die ich unglaublich unterstützen möchte, weil die auch so einen ganz ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit hat. Mhm. Und und wenn jemand Interesse hat an einem Nama-Juicer, dann kann derjenige auch gerne meinen Rabattcode verwenden, der lautet Isabel10.
Ah, super. Ja, sehr schön.
Und für weitere Informationen stehe ich natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Also, wenn sich da jemand noch ein bisschen genauer informieren möchte.
Ja, toll. Und Isabel, hast du noch irgendwelche Pläne für die Zukunft? Hast du vielleicht Projekte, die noch in den Kinderschuhen stecken, die du in Zukunft verwirklichen möchtest?
Ja, also mein größter Traum war es schon seit sehr, sehr vielen Jahren ein eigenes Buch zu schreiben oder auch später mehrere Bücher zu schreiben. Und das habe ich tatsächlich auch im Zuge meiner Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren in Angriff genommen, dieses Projekt. Und zwar, wir hatten uns am Anfang schon ein bisschen drüber unterhalten, habe ich in den letzten 2 Jahren sehr große Herausforderungen auf körperlicher Ebene und auch psychisch durchgemacht oder durchlebt, da ich mir selbst ein Bein gebrochen habe und ja, letztes Jahr dann auch noch einige andere Dinge dazu kamen. Da möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen. Aber alles passiert aus einem Grund. Also ich sehe das auch immer aus einer höheren Perspektive und habe die Erfahrung dann auch dankend in gewisser Weise auch angenommen, auch wenn es sehr herausfordernd in dem Moment war. Aber habe das dann auch immer aus einer höheren Perspektive betrachtet. Und all diese Erfahrungen und die Gedanken und sowohl auf körperlicher als auch auf spiritueller Ebene, die ich so durchgelebt habe in diesen letzten 2 Jahren, habe ich in Form eines Buches niedergeschrieben. Es steht allerdings aktuell noch aus, also ich habe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bei Verlegen eingereicht. Das werde ich noch machen. Und falls es mit diesem Buchprojekt, falls ich das manifestiere, und ich gehe davon aus, dann ist das auch ein Projekt, das von meiner Seite aus bald auf dem Markt sein wird.
Ja, super. Das heißt, wenn jetzt hier jemand das hört, der einen Verlag hat und Interesse an deinem Buch hat, dann muss er auf jeden Fall schnell sein, bevor die Isabel zur Konkurrenz geht.
Ja, sehr gerne.
Ja, okay. Ja, vielen Dank, Isabel. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und dann bin ich ganz gespannt, was wir da in Zukunft noch alles von dir erwarten können.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Lotti. Ich habe mich sehr gefreut. Es war mir eine große Ehre. Und ich wünsche dir auf deinem Weg auch alles erdenklich Liebe und Gute und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vielen Dank. Dir auch alles Gute und bis bald.
Bis bald. Danke. Tschüss.